Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst am Sonntag quasi Modo Geniti. Über diesem Sonntag steht als Wochenspruch das Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vielleicht haben Sie es vorher schon gelesen, ich möchte es jetzt aber alle noch einmal sagen. Wir haben am Freitag die Meldung bekommen, dass das RKI die Hygienebestimmungen verschärft hat. Sollte also jetzt sich herausstellen, dass jemand von uns heute in diesem Gottesdienst Corona-19 hat, dann könnte es sein, dass wir alle in Quarantäne müssen. Unsere Kirche ist groß, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber ich wollte es Ihnen sagen. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, dieses Risiko ist mir zu hoch, ich gehe lieber wieder nach Hause, dann hat jeder von uns, denke ich, Verständnis dafür. Wir wollen beten. Vater im Himmel, noch schwingt Ostern in uns nach, aber die Welt dreht sich weiter. Netze sind nicht immer voll. Wir brauchen immer wieder neu die Zuversicht, die Hoffnung, die Begegnung mit dir. Darum sind wir hier. Erneuere die österliche Freude in uns. Fülle unsere Herzen mit der Kraft des Glaubens. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Unsere Sorgen, unsere Fragen, unsere Freude, all das, was uns auf dem Herzen liegt, können wir nun in der Stille vor Gott bringen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich, du gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Zur Schriftlesung dürfen Sie Platz nehmen. Wir hören Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Ich halte hoch das Kreuz, auf dieses Lied dürfen wir uns jetzt freuen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute steht in Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte: Es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, nun sind die Jünger also wieder in Galiläa, am See Genezareth, dort, wo sie nach Matthäus den Auferstandenen sehen sollten, dort, wo für manche Jünger der Weg mit Jesus begonnen hatte. Wie es den Jüngern wohl ergangen sein mag, ob sie einander erinnert haben, was sie hier alles mit Jesus erlebt haben, ob sie eine große Leere empfunden haben, ob sie ein Stück weit hilflos waren, weil sie nicht wussten, was sie jetzt hier tun sollten. Wieder ist es Petrus, der Vorlaute, der vorprescht, der manchmal auf die Nerven ging, aber der manchmal der war, der wieder was in Gang gesetzt hat, der aktiv wird, der das Nichtstun vielleicht auch nicht mehr ausgehalten hat. Ich gehe fischen, sagte er. Und die anderen gehen mit. Wir kommen mit ihr, sagen sie. Sie sind wohl dankbar, dass sie etwas zu tun haben und nicht untätig herumsitzen und nun vielleicht auch keine Zeit mehr zum Grübeln und Nachdenken haben. Jetzt sind sie in ihrem alten Beruf tätig. Doch dann fangen sie in der ganzen Nacht nichts. Nicht einmal einen einzigen Fisch. Hatten sie das Fischen verlernt? Wohl kaum. Hatten sie einen Fehler gemacht? Hatten sie einfach das Glück verlassen? In dieser Nacht fingen sie nichts. So lapidar wird das hier gesagt. Vielleicht kannten sie diese Erfahrung, die bittere Erfahrung der Vergeblichkeit des Misserfolgs. Auch diese Erfahrung gehört zum Leben. Wer sie nicht kennt, dem fehlt etwas. Keinen Mangel zu haben, kann auch ein Mangel sein, sagte der frühere Prälat von Reutlingen, Theophil Ascani. Wenn einem alles gelingt, wenn einem sogar der Rotz der Backen aufläuft, wenn einer immer Glück hat, dann begreift man nicht, was es heißt, mit leeren Händen dazustehen, mit Misserfolg klarkommen zu müssen, mit Enttäuschung fertig werden zu müssen. Dann weiß man nicht, wie es ist, wenn man ein leeres Netz aus dem Wasser zieht. Wer nie eine schlechte Note geschrieben hat, der versteht nicht, welche Welt zusammenbrechen kann, wenn man die 6 unter seiner Klassenarbeit stehen hat. Wer nie um die Versetzung kämpfen musste, der versteht nicht, dass man vor der entscheidenden Klassenarbeit kein Auge zugetan hat. Die vergeblichen Nächte und die vergeblichen Tage gehören zum Leben. Wer solche Nächte und Tage kennt, der weiß, dass nicht alles machbar ist, dass vieles einfach ein Geschenk ist. Wer solche Nächte und Tage kennt, der wird barmherziger. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So die Jahreslosung, das Wort Jesu. Freilich, es fällt oftmals schwer einzugestehen, dass etwas vergebens war. Man will ja nicht als Versager, als Verlierer dastehen. Und doch können vergebliche Nächte und Tage uns reifen lassen. Dass ich die Klasse wiederholen musste, das war im Nachhinein für mich gut. So konnte manche oder mancher auch schon sagen. Vergebliche Nächte und Tage können aber auch in ernste Zweifel führen. Warum ist unser Kind hochbegabt, fröhlich, nett, jetzt als junger Erwachsener diesen Weg gegangen? Warum hat es den Kontakt zu uns abgebrochen? Da fragt man sich, was oder ob man etwas falsch gemacht hat. Da kommt man sich vor, wie wenn man ein leeres Netz herauszieht. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Am Ziel, am Ufer, dort, wo sie enttäuscht und müde ihr Boot verlassen wollten, stand Jesus. Er ist schon lange da. Er sieht ihre Vergeblichkeit, ihr Geknicktsein. Doch die Jünger erkennen ihn nicht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So hatte Jesus einmal gesagt, die, die mit leeren Händen kommen, die müde enttäuscht sind, werden von ihm erwartet. Ja, dieser Jesus erquickt sie mit einer freundlichen Anrede. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wie ein besorgter Vater spricht er zu ihnen, als ob er das nicht schon wüsste. Diese Frage ist trotzdem keine rhetorische, keine, die er sich hätte schenken können. Es ist die Frage der Liebe und der Fürsorge und es ist die Frage nach der bitteren Wahrheit. Und so wird er vielleicht auch uns einmal fragen nach der Wahrheit unseres Lebens. Nein, die Jünger haben nichts zu essen. Sie sagen, wie es ist. Jesus schickt die Jünger nun noch einmal auf den See. Fast eine Zumutung für erfahrene Fischer. Doch sie lassen sich darauf ein. Ob manche, vor allem Petrus, an ihren Anfang mit Jesus gedacht haben, als er sie in seine Nachfolge rief, damals hatte er sie auch noch einmal auf den See geschickt, am helllichten Tag, und sie hatten sich darauf eingelassen. Auch jetzt hören die Jünger auf ihn. Und mit einem übervollen Netz kommen sie zurück. Und das öffnet dem Lieblingsjünger die Augen. Es ist der Herr. Petrus, der Stürmische, der Draufgänger, nimmt diesen Hinweis auf und reagiert. Als erster will er bei Jesus sein, sich seiner Gegenwärtigkeit vergewissern. Er wirft sein Obergewand über, um seinem Herrn nicht unwürdig gegenüberzutreten, stürzt sich ins Wasser, um dann schwimmend oder watend das Ufer zu erreichen. Die anderen lässt er allein mit dem Netz zurück, das im Teamwork nicht ins Boot zu bekommen war. Das Netz hinterher schleppend erreichen diese das Ufer. Und am Ufer brennt schon das Kohlenfeuer. Brot und Fisch liegen da. Ob Petrus beim Kohlenfeuer nicht zusammengezuckt ist, ob es ihn nicht an die Verleugnung Jesu durch ihn erinnerte, also an das schmerzhafte, peinliche, an den einen dunklen Moment in seinem Leben, wo auch das Feuer brannte. Doch das ist jetzt noch nicht das Thema. Erst im Folgenden arbeitet Jesu dieses Versagen mit Petrus auf. Jetzt lädt Jesus die Jünger ganz selbstverständlich zum Mahl ein. Es ist nicht der Fisch, den die Jünger gefangen haben, der da aufliegt. Der Auferstandene sättigt sie nicht mit dem Erfolg ihrer Arbeit. Der Auferstandene sättigt auch uns nicht mit dem Erfolg unserer Arbeit, unseres Glaubens, unserer Mühe. Er bringt alles mit. Er schenkt sich uns. Er hat alles, was wir brauchen. Wir müssen es nicht bringen, nicht mitbringen. Und doch wird das, was wir bringen, nicht achtlos beiseite gelegt. Was wir haben, aber auch was wir nicht haben, unseren Erfolg und unseren Mangel, der, der am Ufer steht, sieht beides und würdigt es und teilt es. Bringt auch von dem Fisch, den ihr gefangen habt, sagt er. Und dann dürfen sie dazulegen, was sie gefangen haben. 153 Fische sind es. 153. Über die Bedeutung dieser Zahl ist viel gerätselt und viel geschrieben worden. Manche Ausleger wussten, dass man damals 153 verschiedene Fischarten kannte, was für sie Zeichen war, dass die ganze Welt erreicht werden soll durch das, was die Jünger tun. Und dann halten sie das Mahl. Es gibt Fisch und Brot. So wie damals, also viele satt wurden. Es gibt zu essen, so wie in Emmaus und wie in Jerusalem und überall und immerfort im Abendmahl, durch alle Zeit und in aller Welt. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Er ist da. Das macht die Leere und das Misslingen nicht ungeschehen. Aber eine Nacht, an deren Ende Jesus dasteht und mich empfängt, ist anders als eine Nacht, an deren Ende keiner auf mich wartet. Vielleicht ist auch die letzte Nacht, die eine jeder und ein jeder von uns noch durchschreiten muss, anders, wenn er weiß, wenn es Morgen ist, steht Jesus am Ufer. Ganz gewiss ist es anders. So steht Jesus da, Morgen um Morgen, durch die langen Nächte und Tage der Kirchengeschichte und durch die Tage und Nächte meines Lebens und auch ganz am Ende, an meinem Ende und am Ende der Zeiten, steht er am Ufer und wartet. Es war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung offenbarte. Dreimal. Will das vielleicht deutlich machen, dass es so schnell nicht bei den Jüngern und auch bei uns Ostern wird? Zu sehr ist das Geheimnis von Ostern ein Geheimnis, als dass es so mir nichts, dir nichts von mir aufgenommen werden konnte. In der Verborgenheit blieb der Herr nicht. Die Stätte, an der der Herr aus seiner Verborgenheit heraus und den Jüngern entgegentrat, war ihr gewöhnliches, ihr tätiges Leben. Ostererfahrungen im Alltag. Ich wünsche uns, dass wir diese auch erleben. Und als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ein Satz, der mir gut tut. Denn Jesus steht am Ufer und sieht und erwartet uns heute in unseren alltäglichen Mühen und auch einmal, wenn wir in die letzte Nacht unseres Lebens gehen. Amen. Ich folge dir, dieses Lied dürfen wir nun hören. Wir wollen beten und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Jesus Christus, du bist auferstanden, du bist der Herr. Wir bitten dich, zeige dich dort, wo unsere Netze leer sind, wo wir vergeblich unterwegs waren und verzagt sind. Zeige dich dort, wo die Netze des Lebens am leersten sind in unserer Welt, dort, wo bittere Armut herrscht. Dort, wo die Ausbeutung der Erde und die Folgen des Klimawandels jetzt schon die Lebensgrundlagen zerstören. Dort, wo es am nötigsten fehlt an Nahrung, Wasser, Medizin, aber auch an Bildung und Chancen für die Jungen. Zeige dich dort, wo wegen Corona so viele ermüdet sind, wo so viele nur leere Netze sehen. Schenke Kraft zum Durchhalten. Wir bitten dich, zeige dich dort, wo Kirchen und Gemeinden mutlos geworden sind, weil sie fischen und die Netze doch nicht gefüllt sind. Weise den Weg in die richtige Richtung, damit die Mühen und Aktivitäten nicht vergeblich sind, sondern deine Sache hier in guten Händen liegt. Sammle deine Gemeinde in aller ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt an deinem Tisch, an dem es für alle reicht. Wir bitten dich für uns selbst. Lass uns gewiss bleiben und dir vertrauen, auch wenn Körper oder Seele schmerzen. Gib uns Orientierung, wenn wir den rechten Weg nicht wissen oder keinen Ausweg sehen. Lass uns gewiss sein, dass du am Ufer auf uns wartest. Amen. Und gemeinsam wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Herzlichen Dank an das Musikteam für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes, bestehend aus Sarah Burkhardt, Nadine Renz, Lea Scheu und Petra Winkler. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch Thomas Ziegler an der Technik, Thomas Scheu für alles Vorbereiten, sowie allen, die für die Mithilfe beim Reinigen besorgt sind oder waren. Das Opfer heute erbitten wir für die Finanzierung des Diakonats. Am Mittwoch ist um 16.45 Uhr Konfirmandenunterricht online und um 19 Uhr Jugendausschuss auch online. Wir laden ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 9 Uhr und 10 Uhr mit unserem Kirchengemeinderat und Prädikant Tom Berger aus Thalheim hier in der Laurentiuskirche, voraussichtlich. Um 10 Uhr ist Kinderkirche im Bregitzer Haus. Beim Verlassen der Kirche nachher beginnt wie immer die Kanzelseite von hinten nach vorne, dann die Taufsteinseite von hinten nach vorne und zuletzt die Empore. Auch die Seitenausgänge können Sie gerne benutzen. Halten Sie bitte Abstand. Und ich darf Sie bitten, sich jetzt zur Fürbitte zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist am 7. April im Alter von 88 Jahren verstorben Evi Dschunke, geborene Edel. Die Beerdigung ist morgen um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Heiderbach. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbene in Gottes Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Leid und Freud liegen oft beieinander. Wir freuen uns, dass am kommenden Samstag, 17.04. um 13.30 Uhr, hier in der Laurentiuskirche kirchlich getraut werden, Martin Heitzmann und Maike Schittenhelm. Wir bitten Gott um seinen Segen für den gemeinsamen Lebensweg dieser beiden. Amen. Und diese beiden waren jetzt gedanklich mit uns verbunden. Ich habe wegen dieser neuen RKI-Nachricht den beiden geraten, heute doch daheim zu bleiben, dass ihre Trauung am nächsten Samstag hoffentlich nicht in Frage gestellt ist. Vor dem Segen hören wir jetzt noch das Lied »Keiner liebt mehr«.
Er liebt, er ist gütig, hat Geduld. Er liebt.
Und nun geht unter dem Segen des Herrn in diesen Sonntag und in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.